Heute ist Mittwoch, der 23.04. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über den Tod vom Papst. Dann geht's weiter in die USA. Dort schauen wir uns den Skandal vom Verteidigungsminister Hegseth an. Und dann reden wir auch noch über die Harvard-Universität, die gerade die US-Regierung verklagt. Und dann die Good News, die brauchen wir alle. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ihr merkt es wahrscheinlich, ich bin immer noch ein bisschen kurzatmig. Ich werde diese Erkältung, Schrägstrich, Heuschnupfen, Schrägstrich, beides zusammen nicht so richtig los. Das bedeutet, ich muss öfter mal Luft holen. Aber das ist vielleicht auch gut, dann reden wir langsamer und kommen so richtig in die Themen rein. Und zwischendurch meine andere Stimme hier im Podcast zu haben, es ist ja auch für die Abwechslung gar nicht schlecht. Also wir starten. Und zwar starten wir im Vatikan. Dort ist am Ostermontag Papst Franziskus an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Und nach dem Ostersonntag, da hat er ja den traditionellen Segen Urbi et Orbi auf dem Petersplatz gespendet. Und zu diesem Zeitpunkt, da schien er auch schon deutlich geschwächt zu sein. 88 Jahre ist er geworden und er kam aus Argentinien. Franziskus war der erste Papst aus Lateinamerika und seit 1200 Jahren der erste, der nicht aus Europa stammte. Schon 2005 wollte er Papst werden, verlor die Wahl, da aber gegen den Papst Benedikt. Und nachdem Papst Benedikt 2013 zurückgetreten war, hat er dann die Wahl gewonnen. Tja, Franziskus hat sich zuletzt regelmäßig zu kirchlichen und auch weltpolitischen Fragen geäußert. Im Herbst 2024 hat er eines seiner zentralen Projekte abgeschlossen, die Weltsynode, eine globale Standortbestimmung der katholischen Kirche, an der erstmals auch Frauen beteiligt waren. Konkrete Reformschritte sind daraus jedoch nicht hervorgegangen. Andere Vorhaben aber, wie die Einführung einer neuen Verfassung für den Vatikan, das hat er umsetzen können. Ja, und auch seine Amtszeit war geprägt von zahlreichen Fällen sexuellen Missbrauchs in verschiedenen Bistümern. Weltweit, muss man dazu sagen. Und als Reaktion hat Franziskus Kommissionen zur Aufarbeitung und Prävention eingesetzt. Er galt über die Jahre als volksnaher Papst, der versucht hat, benachteiligte und ausgegrenzte Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Auch für die Belange von Geflüchteten hat er sich regelmäßig eingesetzt. Jetzt ist natürlich die große Frage, nachdem geklärt ist, dass ja an Ostermontag als Papst zu sterben schon ein wirklich, wirklich nicht schlechtes Datum ist. Und dann auch noch, dass J.D. Vance einer der letzten war, der ihn gesehen hat. Da gab es unzählige Memes zu im Netz. Ist jetzt eigentlich die Frage, nachdem wir das alles abgefrühstückt haben, was passiert denn jetzt? Also wie ist der weitere Ablauf, wenn ein Papst stirbt? Ja, durch Ärzte und den Camerlengo wurde der Tod des Papstes festgestellt. Dazu wurde ihm der Siegelring abgenommen und zerstört und die Arbeitszimmer und die Privaträume wurden verschlossen. Für die Organisation der Trauerfeier ist dann der Camerlengo verantwortlich. Ja, der Camerlengo, das ist sowas wie der Kämmerer, kann man auf Deutsch sagen. Das ist ein hohes Amt und ihm obliegt die Leitung der Apostolischen Kammer, der päpstlichen Finanzbehörde. Und eine besondere Bedeutung hat er eben, wenn der Papst stirbt, denn dann hat er auch die Leitung darüber. In einer Prozession wird der Leichnam in den Petersdom überführt, wo ein kurzer Wortgottesdienst dann stattfindet. Und in den Tagen danach können sich dann Menschen aus der ganzen Welt von ihm verabschieden. 4 bis 6 Tage nach dem Tod findet dann die Bestattung statt. Dazu ist es üblich, dass die verstorbenen Päpste ein Grab im Petersdom bekommen. Vor seinem Tod hat Papst Franziskus aber gesagt, dass er an seinem Lieblingsort, der Basilika Santa Maria, vergraben werden möchte. Zur Bestattung werden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt eingeladen. Ja, und zum Beispiel hat US-Präsident Donald Trump schon bereits gesagt, dass er kommt, aber auch der ukrainische Präsident Zelensky sagt, dass er dabei sein möchte. Nach der Beerdigung beginnt dann die sogenannte Novendiales. Dabei handelt es sich um eine Trauerzeit, die geht so 9 Tage. Neben Messen für den Papst trifft sich immer wieder in der Zeit das Kardinalskollegium. Diese Treffen werden Vorkonklave genannt. Am Ende der Treffen entscheiden die Kardinäle dann, wann die Konklave, also die Wahl des neuen Papstes, stattfinden soll. Es ist ja so, dass das so schnell wie möglich passieren muss, spätestens 20 Tage nach dem Tod. Und diese Wahl findet dann in der Sixtinischen Kapelle statt. Ihr wisst, die Sixtinische Kapelle, die kennt ihr wahrscheinlich wegen Michelangelo. Denn wenn man da nach oben schaut, das habe ich sogar selbst mal gemacht, ich war da schon mal drin, dann sieht man die berühmte Deckenmalerei von Michelangelo. Das ist die Erschaffung Adams und das sind diese beiden sich fast berührenden Hände von Gott und Adam. Der Abstand zwischen den Fingern wurde unterschiedlich interpretiert. Manche glauben, er symbolisiere die Vorstellung, dass Gott der Menschheit so nah ist, doch der letzte Funke des Lebens erst dann entspringt, wenn der Mensch sich ihm zuwendet. Ja, relativ viel, was man hier lernen kann, wenn so ein Papst stirbt. Ja, und ihr wisst, die Sixtinische Kapelle hat also eine große Bedeutung, deswegen findet dort auch die Wahl statt. Die längste Konklave, die fand übrigens im Jahr 1268 statt, die ging über 2 Jahre. Das bedeutet, wenn die Päpste da so lange drin sitzen, ist es ja schön, wenn sie sich das Bildnis von Michelangelo wenigstens anschauen können. Franziskus wurde 2013 ja gewählt und da hat es 26 Stunden und 5 Wahlgänge gedauert. Für die Wahl eines neuen Papstes wird eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Dazu schreiben die Kardinäle auf einen Zettel einen Namen und werfen ihn dann in eine Wahlurne. Darauf folgt dann die Auszählung, bei der eine Strichliste gemacht wird. Und danach werden die Zettel an einer Schnur befestigt und verbrannt. Wenn die Mehrheit nicht erreicht wurde, kann man sehen, wie schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Kapelle steigt. Und sobald ein neuer Papst gewählt wurde, steigt weißer Rauch auf. Ja, und dann, wenn die Wahl vorbei ist, muss der gewählte Papst die Wahl natürlich noch annehmen. Und nach der Zustimmung ist die Konklave dann beendet. Und dann wird ganz offiziell auch der Name des neuen Papstes benannt. Gleichzeitig wird dann auch bekannt, welchen Arm er sich geben möchte, denn die Namen sind ja gewählt. Franziskus hieß ja auch nicht Franziskus, sondern er hatte ja auch einen bürgerlichen Namen. Und dann ist die erste Amtshandlung vom Papst der neue Segen, Urbi et Orbi.
Werbung.
Wir reden hier ja immer mal wieder darüber und ich finde, es ist ein unfassbar wichtiges Thema, dass wir hier auch über unsere Periode oder über die Periode sprechen, denn das ist viel zu oft ein Tabuthema und darum machen wir das heute. Und ich freue mich besonders immer über Kooperationspartner, die das auch machen, wie zum Beispiel The Female Company. Und heute darf ich euch wieder wunderbare Periodenunterwäsche vorstellen. Ich selber bin absoluter Fan von Periodenunterwäsche, vor allem so in den ersten Tagen meiner Periode, wenn man sich nicht immer sicher ist, wann kommt sie denn? Wie fühlt sich das an? Wie ist es gerade? Dann funktioniert es einfach super, super gut. Und es gibt die in so tollen Styles. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Es gibt sie mit Leo-Muster ganz, ganz neu. Es gibt sie in Seamless. Ich habe sie mit Spitze. Und sie sieht genauso aus wie jede andere Unterwäsche auch. Sie ist Europas leistungsstärkste Periodenunterwäsche und wurde von Expertinnen entwickelt und schon 1,5 Millionen Mal verkauft. Non-toxic, ohne Biozide. Und man hat wirklich, ganz versprochen, kein Windelgefühl. Man merkt es überhaupt nicht, aber es tut einem so viel besser. Vor allem, wenn man vielleicht auch manchmal mit Schmerzen zu tun hat, dann kann es gut sein, auf Periodenunterwäsche zurückzugreifen. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl und man hat vielleicht nicht das Problem mit Tampons oder Ähnlichem. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch kurz vor eurer Periode seid und manchmal vielleicht auch so ein bisschen mit PMS zu kämpfen habt und dann irgendwie denkt, oh, ich hätte jetzt irgendwie gerne eine Tafel Schokolade oder ich brauche irgendwas, was meine Stimmung aufheizt, dann kann ich euch jetzt was anbieten. Und zwar bei The Female Company gibt es jetzt den PMS-Sale und zwar bis zu 50% Rabatt. Und mit meinem Code bekommt ihr noch 15% Rabatt on top. Mit TFC-Info könnt ihr also jetzt richtig losshoppen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Schaut euch mal um bei The Female Company. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ihr findet wie immer alle Infos in den Shownotes. Ganz viel Spaß und die Welt ist besser in Periodenunterwäsche.
Werbung Ende.
Weiter geht's für uns in die USA. Wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es ist einfach so, in den USA passiert einiges. Es gibt weitere Anschuldigungen gegen den Verteidigungsminister Pete Hegseth. Ihr erinnert euch bestimmt noch daran, dass Mitte März sehr bekannt geworden ist, dass er in einer Signal-Chat-Gruppe Angriffspläne gegen die Houthi-Miliz geteilt hat. Ja, das war damals bekannt geworden, weil zu der Gruppe neben dem Sicherheitsberater und dem Vizepräsident J.D. Vance auch der Chefredakteur des Magazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg, der war auch irgendwie in dieser Gruppe und konnte sich das alles so ein bisschen anschauen. Michael Waltz, das ist der Sicherheitsberater, der hat die Verantwortung dafür übernommen. Und deswegen wurden auch bereits 3 hochrangige Mitarbeiter entlassen. Und ihnen wurde dann vom Pentagon auch vorgeworfen, dass sie die Informationen an Journalistinnen weitergeleitet hätten. Naja, also das ist eigentlich nicht der Skandal, sondern der Skandal ist ja, dass sie sich überhaupt in dieser Chatgruppe treffen. Ja, und Ende letzter Woche hat die New York Times dann berichtet, dass es einen weiteren Signalchat gegeben haben soll. Und in dieser Chatgruppe, da sollen seine Frau, also Hegseths Frau, sein Bruder und ein Anwalt gewesen sein. Und auch hier soll Hegseth die Informationen zum Militärschlag in Jemen geteilt haben. Die Gruppe soll bereits im Januar erstellt worden sein, also noch bevor er überhaupt zum Verteidigungsminister ernannt wurde. Am Ostermontag beim Ostereierrollen auf dem Rasen vor dem Weißen Haus wurde Hegseth dann von Journalistinnen auf die weiteren Anschuldigungen angesprochen. Und er hat natürlich was gemacht? Natürlich, er hat die Medien kritisiert, dass sie unzufriedene ehemalige Mitarbeitende zitieren würden und Menschen und ihren Ruf zerstören wollen. Also, er hat die Opferrolle übernommen. Das können sie ja alle immer ganz gut. Und auch Donald Trump hat dann am Ostermontag gesagt, dass es sich um Fake News handelt. Dazu hat er die Anschuldigungen runtergespielt und beschrieben, dass Hegseth in seinem Amt schlechte Leute losgeworden sei und das den Leuten natürlich nicht gefallen habe. Es ist nur so, dass nicht nur die New York Times darüber berichtet hat, sondern auch die Tageszeitung Politico, und zwar John Ulliott. Der ist vor kurzem als Pentagon-Sprecher zurückgetreten. Und er hat jetzt in einem Bericht in der Politico beschrieben, wie diese Zustände im Verteidigungsministerium eigentlich aussehen. Totales Chaos sei da ausgebrochen. Er schreibt von undichten Stellen bei sensiblen Einsatzplänen, also auch von Massenentlassungen. Und weiter hat er dann noch gesagt, im Laufe der Woche wird es noch weitere Skandale geben, die an die Öffentlichkeit kommen könnten. Ja, und so langsam kann man auch sagen, dass die Stimmung nicht nur in der Bevölkerung kippt, sondern auch bei den RepublikanerInnen selbst. Don Bacon, das ist ein republikanischer Kongressabgeordneter, und der hat jetzt als erster auch Konsequenzen gefordert. Er hat gesagt, dass die Vorwürfe gegen den Verteidigungsminister, sollten sie zutreffen, völlig inakzeptabel seien. Und gleichzeitig hat der Radiosender NPR auch berichtet, dass bereits nach einem neuen Verteidigungsminister gesucht werde. Caroline Leavitt, die Sprecherin des Weißen Hauses, hat die Gerüchte, natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, als Fake News abgetan. Und sie hat natürlich auch betont, Trump, der steht weiter hinter dem jetzigen Verteidigungsminister, wie auch sonst. Wir bleiben noch mal kurz in den USA. Letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, dass der Elite-Universität Harvard Fördergelder eingefroren worden sind durch Trump. Grund dafür war, dass sich die Uni nicht von der US-Regierung vorschreiben lassen wollte, was sie zum Beispiel lehren oder auch wen sie einstellen dürften. Und dazu wurde dann auch angekündigt, dass die Uni als politische Organisation eingestuft werden soll. Das bedeutet, dass sie dadurch auch ihre Steuerfreiheit verlieren würde und keine internationalen Studierenden mehr annehmen könnte. Die Harvard-Universität, die sagt natürlich nicht mit uns, wir verklagen die US-Regierung. Das haben sie jetzt auch gemacht und gesagt, die Regierung verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Der Präsident der Uni hat sich bereits geäußert und erklärt, dass die Regierung die Harvard-Universität kontrollieren wolle. Ziel der Klage ist es, die eingefrorenen Fördergelder der Regierung wieder zurückzubekommen. Mit der Klage ist die Uni die erste, die juristisch gegen Trump und seine Regierung vorgeht. Das ist möglich, weil Harvard als weltweit reichste Hochschule gilt. Das bedeutet, sie machen das natürlich auch als Vorbild und weil sie es können, und das ist richtig, richtig gut. Und eine Erklärung haben 100 Universitäten, Colleges und wissenschaftliche Organisationen das Vorgehen gegen sie kritisiert. Auch sie werfen der Regierung vor, dass sie das Hochschulwesen gefährden und sich politisch einmischen würden. Weiter schreiben sie in der Erklärung, dass sie unter anderem offen für konstruktive Reformen seien, aber sich gegen die unzulässigen Eingriffe der Regierung in die Leben der Studierenden und Dozierenden stellen. Das Weiße Haus hat bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert. Wir bleiben dran. Und dann gucken wir uns mal noch die Good News an. Stellt euch mal vor, ihr geht in eine richtig schöne Kunstgalerie. Ihr schaut euch Bilder an und ihr habt das Gefühl, euch geht's gleich viel besser. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine internationale Überblicksstudie, die hat Ergebnisse aus 38 bestehenden Untersuchungen zusammengefasst und gesagt, ja, das stimmt. Es gibt zentrale Wirkmechanismen, die genau zeigen, dass Kunst eine Rolle dabei spielen kann, dass man sich besser fühlt. Die Forschenden benennen 5 wesentliche Faktoren, die einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit haben können. Das Erleben von Freude, die Anregung zum Nachdenken oder zur Neugier, der Abbau von sozialer Isolation durch gemeinsames Kunsterleben, die Förderung von Resilienz sowie die Stärkung von Identität und Sinnempfinden. Und es hat sich wohl auch gezeigt, dass diese Wirkung noch verstärkt werden kann, wenn die eigenen Eindrücke im Gespräch mit anderen oder schriftlich reflektiert werden. Ich würde sagen, wenn ihr noch nichts vorhabt am Wochenende oder jetzt auch in den nächsten Tagen, ab mit euch in die nächste Kunstgalerie bei euch um die Ecke. Ihr werdet euch besser fühlen und das können wir alle gebrauchen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.